ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Mein Name ist Julia Hämmerling. Ich grüße Sie alle. Wir treffen heute auf eine Künstlerin, die 1993 in Berlin geboren ist, aufgewachsen in Chemnitz. Ging da zu einer Kreativgrundschule und lernte schon ganz früh drei Instrumente. Klavier ab 6 Jahren, mit 10 Jahren hat sie das Saxophon entdeckt. Und jetzt kann's losgehen. Eine Karriere, die in 0,0 den Atlantik überwunden hat und immer noch so viele Möglichkeiten bereithält. Herzlich willkommen, Fabia Mantel.
Ja, danke schön. Hi.
Es war ja jetzt schon 2021 bei deinem Debütalbum Empyreance schon eigentlich sowas wie ein Durchbruch, angelegt mit einem schönen Jazzorchester, das du selbst leitest, und gleich darauf hast du den Deutschen Jazzpreis bekommen und dem war aber schon so einiges vorausgegangen. 2018 hast du mal mit Mins Vendosa gearbeitet, der das Metropolorchester leitet, ein irres Orchester, das gefühlt alles spielen kann, wahrscheinlich sogar das international berühmteste Jazzorchester, oder?
Ja, ich glaube auf jeden Fall das besonderste Orchester, was es in diesem Bereich gibt, der Klassik und Jazz verbindet, eben in Form von Sinfonieorchester und Big Band. Und das macht das Metropolorchester ja schon ganz, ganz lange. Und das war für mich so ein bisschen dieser Startpunkt meiner Vision oder auch meines Wunsches, sowas in der Art auch in Deutschland etablieren zu können oder auch einfach für so eine Art von Ensemble zu schreiben. Und in Deutschland gibt's eben so ein Ensemble nicht und deshalb habe ich das damals selber gegründet. In einem kleineren Format, aber immerhin mit 24 MusikerInnen, also auch schon ziemlich groß gedacht.
Also kurzerhand ein Jazzorchester mit 24 Leuten gegründet. Hast du dir damals Gedanken gemacht über Wirtschaftlichkeit und ob das klappt oder bist du einfach drauf losgegangen?
Ich bin einfach drauf losgegangen. Also ich hatte einfach diese Vision, irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie muss es gehen. Und hatte einfach auch diesen Elan und diese Energie und vielleicht auch den Mut zu sagen, ich finde da jetzt eine Lösung, dass das irgendwie klappt. Und es war auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade auch, weil dieser Austausch von Klassik und Jazz Department auch zu der Zeit vor allen Dingen auch noch fast gar nicht stattgefunden hat. Und dann eben Streicher zu finden aus dem doch ja eher klassischen Welt, war tatsächlich eine Herausforderung. Und gleichzeitig hat es aber auch irgendwie geklappt. Und wir waren ja auch alles zu der Zeit noch StudentInnen. Das heißt, wir waren auch auf der Suche nach neuen Projekten, nach ja neuen Ideen, neuen Sounds. Und das hat mir, glaube ich, damals auch gut in die Karten gespielt, dass irgendwie viele Leute Bock hatten auf so ein Projekt und gesagt haben, hey, klar, mach ich mit und lass uns mal ausprobieren, wo das hinführt. Und naja, es sind ja fast ja, doch 10 Jahre vergangen, seit ich das Orchester gegründet habe. Und es ist natürlich, ich sag mal, je älter man wird, desto mehr wird man sich natürlich auch bewusst, was es bedeutet, wirtschaftlich so ein Orchester am Leben zu halten. Und ich sag mal, ganz salopp, seit Corona oder auch überhaupt schon vor Corona war es sehr schwer, aber seit Corona auch nochmal viel schwerer, weil es natürlich sehr wenige Veranstalter gibt, die sich trauen, so ein großes Ensemble bei sich auf die Bühne zu stellen. Und natürlich auch die finanzielle Komponente spielt eine große Rolle und Fördergelder sind einfach nun mal begrenzt. Und wir hatten das Glück, für einige Jahre gefördert zu werden, aber in den letzten Jahren halt auch gar nicht mehr. Und ja, das ist auf jeden Fall immer wieder das Suchen nach einem Weg, wie es möglich ist, so ein großes Ensemble am Leben zu halten und auch natürlich auf die Bühne zu bekommen, ne? Weil das ist ja das, was wir am Ende auch machen wollen.
Derzeit lebst du in Berlin und in Valencia und Alicante. Wie kommt diese Abdrift nach Spanien?
Also für mich war das erstmal grundsätzlich private Natur, dass ich nach Spanien kam. Und ich habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass mich, was hier in dem Land total antreibt und Energie gibt, vor allen Dingen für diese Arbeiten, die kreativer Natur sind, also sprich Auftragskomposition oder überhaupt Komposition, weil hier einfach so eine Art der Offenheit da ist, die ich natürlich in meiner Wohnung in Berlin nicht so ganz so spüre. Und es war schon immer so, dass ich beim Schreiben nach anderen Orten gesucht habe, nach Orten, die eine gewisse Ruhe haben, die in der Natur sind. Und irgendwie hat sich das dann zusammengefügt, dass eben Spanien irgendwie in mein Leben kam. Und seit 1,5 Jahren ist es so, dass ich hier eine Art Künstlerresidenz aufbaue für potenzielle Workshops, eben auch Künstlerresidenz für Kompositionen, für Masterklassen zu Musikproduktion, natürlich Saxophon, Improvisation etc. Und ja, und diese zwei Bases zu haben, eben in Berlin und aber auch hier in Spanien, ist einfach ja für mich ein totales Geschenk.
Empyreans, dein Debütalbum, das war ja auch so ein Reisealbum. Ne? Man hört da auch total viele Kulturen und Begegnungen. Du bist mit klassischer Musik aufgewachsen, mit dem Klavier, glaube ich, in erster Instanz und dann Jazz nochmal im Studium so richtig vertieft. Und wolltest das dann in deinem Debüt schon auch musikalisch vereinigen, aber das Reisen ist ja quasi wie so eine dritte Instanz sozusagen in deiner Musik. Kommst du überhaupt noch zu diesen Genussreisen oder ist das eigentlich nur noch das Musikerreisen?
Ja, also das ist ein Wunderpunkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall was ich damals im Studium total viel gemacht habe, das Reisen in ganz, ganz unterschiedliche Regionen, immer in den Semesterferien, weil da gab es eben auch diesen Raum und diese Zeit vor allen Dingen, mal eben 2 Monate irgendwo hinzufahren. Was natürlich jetzt, wenn man als freischaffende Musikerin im Leben steht, nicht ganz so einfach ist, weil man muss einfach auch schauen, dass man über die Runden kommt und genug Geld verdient. Und ja, und glücklicherweise habe ich so viele tolle Projekte, dass da wenig Zeit bleibt für private Reisen. Aber auch das ist was ich gerne ein bisschen mehr in den Fokus wieder rücken würde.
Was war so deine prägendste Reise?
Da gab es einige aus verschiedenen Gründen. Ich kann mich sehr gut erinnern, meine erste große Reise war, da bin ich gerade 18 geworden, also im ersten Studienjahr, und da bin ich nach Ostafrika und Südafrika gereist, also 6 Wochen lang im Prinzip durch 6 verschiedene Länder, angefangen in Tansania und dann in Botswana und Namibia und Malawi, Südafrika. Also es war eine sehr prägende, sehr vielseitige Reise, wo ich sehr, sehr viel, ja, Neues einfach, wo ganz viel Neues auf mich eingeprasselt ist. Und ich glaube, dass da auch was in mir ausgelöst wurde in Bezug auf diese Art der Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die Art, wie sie das Leben leben, was mich bis heute sehr trägt und fasziniert. Das ist auch ein Teil zum Beispiel von einem Stück im ersten Album ist, das heißt Sasa Ndio Sasa. Das ist Swahili und übersetzt sich in im Hier und Jetzt sein. Und das ist einfach auch, das ist so ein Lebensmotto, dass man einfach versucht, im Moment zu sein und auch im Moment das sieht, was einem positiv in Erinnerung bleibt und die Vergangenheit so lässt, wie sie ist, und die Zukunft kommt sowieso, wie sie ist. Und aber dieses ganz bewusste im Moment sein und auch bleiben, das ist was ich dort zum Beispiel total gelernt habe. Und dann gibt's aber auch wieder zum Beispiel eine Reise, die ich glaube vor 4 oder 5 Jahren habe ich das gemacht. Das war die erste Reise nach sehr langer Zeit, auch nach der Corona-Zeit, wo ich mal wieder so das Gefühl hatte, jetzt mache ich mal was für mich. Und da bin ich nach Irland gefahren und habe dort eine Woche lang einfach eine Wanderung gemacht, ganz alleine, und bin so diese Schritte auch durch, im wahrsten Sinne durchwandert, von warum tue ich mir das an und oh Gott, ist das anstrengend und das Ganze rumgeschleppe und oh, und man ist so langsam zu Fuß und also ne, so diese ganzen Prozesse, die dann stattfinden. Und ich glaube, am dritten Tag war es dann irgendwie so weit, dass ich gemerkt habe, boah, wie befreiend und wie reinigend das ist, sich so langsam zu bewegen und wirklich Schritt für Schritt Dinge auch loszulassen. Und da gab es einen besonderen Moment, der tatsächlich eben im neuen Album auch Platz gefunden hat, in Form des Stückes von Sleeping Giant, wo ich ja viele Momente einfach akzeptieren und loslassen konnte. Also in einem Jahr davor hatte ich einfach relativ viele Schicksalsschläge, und ich glaube, das haftet dann manchmal und wiegt so schwer und es lastet. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt darf es einfach sein und ich kann es loslassen und annehmen, und das war ein sehr starker Moment.
Suchst du denn auf deinen Reisen auch richtig aktiv diese Musikorte auf? Also in Afrika zum Beispiel würde mich das total interessieren. Wo bist du da so hin, um Musik zu erfahren?
Tatsächlich in der ersten Afrika-Reise war es so, dass es mehr so ein zufällig war. Also ne, man geht irgendwo hin und da ist dann Musik, und ich meine, Musik ist da, wird da ganz anders gelebt als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Das ist was sehr viel Körperliches, wird viel gesungen und eben auch getrommelt sowieso, aber es ist sowas ganz, auf eine Art finde ich, viel ganzheitlicher, was mich damals schon gecatcht hat und was ich dann auch viel später gemerkt habe, dass es mir so fehlt, gerade auch in meiner musikakademischen Ausbildung in Berlin, dieses Freisein und einfach, ja, so das Tanzen tatsächlich, ne? Also dieses, man lässt alle konform, wie man sich vielleicht zu verhalten hat oder ne, wie man dabei aussieht, einfach hinter sich und genießt den Moment und lässt es einfach raus, eben auch körperlich raus. Und das fand ich faszinierend. Jetzt habe ich aber, glaube ich, die Frage vergessen.
Musikorte findet dann wahrscheinlich irgendwie überall statt, da wo du warst.
Irgendwie schon. Also ist es präsent. Natürlich gehe ich auch mal auf Konzerten, aber ich muss sagen, die Momente, die mir am meisten in Erinnerung bleiben, sind die spontanen Momente, die man nicht forciert hat. Also zum Beispiel in Marokko war ich vor zwei Jahren. Auf jeden Fall waren wir da in so einem kleinen Ort, wo wir eigentlich nur so zufällig Zwischenstopp gemacht haben. Na gut, okay, dann bleiben wir hier und ja, wir suchen uns jetzt hier ein kleines Hotel. Und da war wirklich nichts los und dann sind wir eben in so eine kleine Bar gegangen und in dieser Bar hat dann irgendwie 10 Minuten, nachdem wir dort reingegangen sind, angefangen, eine große Jam-Session stattzufinden mit lokalen Musikern. Und das war so einfach so ein Geschenk und so schön mitzuerleben. Wir waren auch wirklich die einzigen Touristen. Also es war total lokal. Und da einfach so als kleines Mäuschen dabei zu sein, das sind einfach diese Momente, wo man merkt, boah, man ist so mittendrin und darf das miterleben. Ne? Das fühlt sich einfach so authentisch an und manchmal auch authentischer oder oft viel authentischer als ein Konzert, ne? Was jetzt genau dafür gemacht ist, dass es eben vorgeführt wird oder aufgeführt wird.
Du hast 2021 den Deutschen Jazzpreis gekriegt für Bestes Arrangement von Ophelia. Das ist ja der Opener von Empyreans, von deinem Debüt. Was ist Ophelia für dich für ein Stück? Was hast du für eine Verbindung zu diesem Stück?
Also das Stück ist ein sehr besonderes Stück für mich, weil es auch das Stück ist, was ich damals von dem Metropole Orchester zugeteilt bekommen habe, um es zu arrangieren für diesen Metropole Orchester Arranges Workshop, der ja so ein bisschen das auch geebnet hat, diesen Weg, den ich dann auch gegangen bin. Und zum einen eben auf diese Art irgendwie ein legendäres, geschichtsträchtiges, wichtiges Werk für mich, aber auch gleichzeitig ein Werk, mit dem ich mich so sehr identifizieren konnte, weil es so persönlich geschrieben ist. Also es ist eine Komposition von Becca Stevens und die Art, wie sie die Geschichte erzählt und diese Art, wie diese ganze Welt sich irgendwie entfaltet von Ophelia, war was, womit ich mich sofort, da war sofort ganz viel da bei mir. Also Ideen für das Arrangement, wie ich das umsetzen möchte, welche Klänge, welche Texturen, welche Farben ich da sehe. Und es hat es mir irgendwie leicht gemacht, einen Zugang zu finden. Und da war auch gleichzeitig total viel Spaß, weil ich gemerkt habe, oh, da fließt es einfach, weil da will so viel raus. Und deshalb war es für mich auch so eine ganz klare Entscheidung, das muss eigentlich als Opener-Werk auf mein erstes Album drauf, weil das irgendwie so diesen Weg geebnet hat für das, was ich jetzt eigentlich mache.
Fabia, dein 2025er Album Inside, fand ich ganz süß. Im Internet habe ich eine Rezension gefunden, da hieß es, das ist die absolute Musik. Und muss ja jemanden wahnsinnig begeistert haben. Ich kann auch verstehen, warum. Ich finde, in diesem Album zeigt sich, du bist wie so eine Art musikalischer Picasso. Musst du dich manchmal vor Ideen auch so ein bisschen retten?
Ja, also ich habe tatsächlich gerade auch am Anfang, auch vielleicht immer noch, manchmal ist es ja schwierig, das selber einzuschätzen, ganz viele Ideen, die ich dann in eine Komposition reinpacken will und merke dann aber, okay, das sind jetzt auf einmal eigentlich sogar 3 verschiedene Kompositionen und dann muss ich mich manchmal zwingen, 2 Ideen zur Seite zu legen und mit einer Idee erstmal weiterzumachen. Aber auf eine Art sehe ich das eigentlich auch ein bisschen künstlerisch. Es geht um Schichten und es geht um, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Malerin und Künstlerin und sie arbeitet ganz viel mit verschiedenen Farben und die Farben strahlen am Ende so sehr, weil sie eben so viele verschiedene Schichten draufgelegt hat. Und auf eine Art heißt das jetzt nicht zwingend, dass man Musik zuschichten muss mit zu viel Information. Ich glaube eher im Gegenteil, aber dass man manchmal mehr noch eine Idee in ihrer Vielschichtigkeit entdecken kann, bevor man in einen anderen Teil übergeht. Und das ist was ich jetzt, glaube ich, mehr mache als früher. Ja, aber auf jeden Fall an Ideen mangelt es mir oft nicht.
Also eine Idee so auszufeilen, das finde ich ganz spannend, weil genau so klingt es halt auch. Also deswegen kommen, glaube ich, viele auf diesen Gedanken, mein Gott, die kann ja irgendwie so alle möglichen Stilistiken. Das ist ja irgendwie das Witzige, dass du es schaffst, in einer Information, sagen wir 2 oder 3 Stilistiken auch so auszuformulieren, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt gerade gereist, irgendwie von den 70ern bis heute. Das ist ganz verrückt, wie das irgendwie dann so alles zueinander passt plötzlich. Und nun haben wir schon mal so über dein Riesensprungbrett gesprochen, das Metropolorchester, ein Workshop mit diesem irrsinnigen niederländischen Orchester. Und es gibt Leute, die sagen, na, das Metropol, die können ja irgendwie auch stilistisch alles spielen, aber haben dann keine eigene Handschrift mehr. Ist dir das mal bei deiner eigenen Arbeit, hast du da manchmal das Gefühl, okay, Moment mal, ich muss mich jetzt aber eigentlich für so ein Idiom entscheiden oder sowas?
Also ich denke da überhaupt nicht so bewusst nach drüber. Also klar, es gibt manchmal so Momente, wo ich denke, okay, was könnte dieser Teil jetzt sein? Und dann geht man ganz klar in eine Richtung. Zum Beispiel, das könnte jetzt ein Chore sein oder weiß ich nicht. Also sowas sehr Konkretes, stilistisch Konkretes. Aber oft ist es so, dass es irgendwie aus der Musik heraus entsteht bei mir. Und ich glaube, dieses Thema zur Handschrift, da habe ich einfach das Gefühl, da frage ich mich natürlich manchmal, ui, wie kann ich zum Beispiel auch bei Auftragswerken oder eben auch Auftragsarrangements vor allen Dingen, wo man ja doch auch eine sehr klare, einen sehr klaren Rahmen hat, in dem man sich bewegen kann oder auch sollte, und dann zu zeigen, okay, trotzdem habe ich das Arrangement gemacht oder meine Handschrift fließt da so ein bisschen mit ein, weil es ja auch das der Grund ist, warum der Auftraggeber mir das gegeben hat. Er möchte eben diese Art von Sound hören. Und zu mir hat mal jemand gesagt, mach einfach das, was dir gefällt, und dann ist es automatisch das, was du bist. Sprich, es ist automatisch deine Handschrift. Und das war für mich so ein Satz, wo ich gemerkt habe, das stimmt total. Das ist eigentlich das gleiche Phänomen wie früher, wenn man Student, Studentin ist, dann fragt man ganz oft, ja, wie finde ich denn meinen Sound? Und ich habe mich das auch früher oft gefragt. Und ich glaube, der Sound entsteht einfach, aber der entsteht eben durch das Leben und der entsteht mit der Zeit und nicht durch verschiedene Übungen oder indem man verschiedene Sachen, spezifische Sachen hört. Das hilft alles auf dem Weg zu der Persönlichkeit oder zu der Künstlerin, der man am Ende sein möchte. Ne? Weil es eben das ist, was sich persönlich catcht und was sich persönlich ausmacht und bewegt und also, ne, was so den Drive ausmacht. Aber ja, dieses Vertrauen, Loslassen und Wissen, lebe und lass es alles auf dich zukommen und dann bist es du einfach. Ne? Dann ist es automatisch deine Handschrift.
Im Grunde schlägst du ja damit der KI in Zukunft, die es dann nachher irgendwann schafft, ein Schnippchen. Wenn du jetzt der KI sagst, schreib mir ein Jazzorchesterstück im Stil von Fabian Mantwill. Die KI kriegt es vielleicht nicht zu fassen, weil du so vielfältig bist.
Das weiß ich. Das wäre natürlich ideal. Aber ja, ich meine, KI ist da und KI ist ein großes Thema. Und ich glaube, da, wenn wir da kurz reingehen, ich glaube, da ist es unfassbar wichtig und unabdingbar, dass da sehr, sehr schnell Regulationen passieren, dass eben KI-generierte Musik auch als solche gekennzeichnet wird, weil das ist auch der einzige Weg, der überhaupt der richtigen Musik, also der Musik, die wirklich noch handgemacht ist, ja, den Wert zeigt und aber eben auch den Hörern zeigt, ah, okay, das ist von einem Mensch gemacht und das ist von der Maschine gemacht. Und oftmals hören ja viele auch den Unterschied nicht mehr. Und es wird eben nirgendwo kommuniziert. Und das ist unfassbar wichtig, um dieses Gut der handgemachten Musik zu schützen.
Bist du da schon mal in Konflikt geraten? Merkst du zum Beispiel, dass der Markt für Kompositionsaufträge einbricht? Oder hat es schon mal jemanden gegeben, der vielleicht sogar was von dir irgendwie kopiert hat oder versucht hat zu kopieren?
Ja, nicht meines Wissens tatsächlich ist das passiert. Und mein Feld ist da noch nicht betroffen, aber kann natürlich betroffen sein. Ich meine, irgendwann wird die KI auch fähig sein, große Arrangements und Kompositionen zu schreiben. Aktuell ist es ja eher in einem kleineren Besetzung noch, aber das wird auf jeden Fall kommen. Ich kenne aber auch MusikerInnen, die das bereits schon betrifft, die eben für ja so Jingle-Sachen eingesungen haben, was jetzt eben einfach die KI einsingt. Und das ist schon, ja, ist schon heftig. Weil auf einmal ist man dann einfach arbeitslos.
Fabian Mantwill, du bist 1993 in Berlin geboren. Du bist in Chemnitz aufgewachsen, ein Nachwendekind. Du hast sozusagen die DNA der DDR in dir, aber sie selbst nicht erlebt. Deine Eltern aber haben die natürlich sehr wohl noch erlebt. Hatte deine Familie in den 90ern auch so eine Haltung von Kind, go for it, es ist alles möglich?
Ich glaube schon. Also meine Eltern haben mich schon immer unterstützt und haben mich auch immer schon sehr früh zum Beispiel auf Konzerte mitgenommen. Sie sind selber keine MusikerInnen, aber totale Musikliebhaber. Und ich glaube, mein erstes großes Konzert damals war Nena. Und ich war aber auch schon, glaube ich, mit 3 oder 4 Jahren in der Oper. Und da waren meine Eltern dann ganz vorsichtig, weil sie auch nicht wussten. Und es war eine Oper mit vielen Kostümen. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Und und waren dann auch bereit, nach der Pause zu gehen, weil sie wussten, naja, so ein kleines Kind, das wird sich jetzt bestimmt nicht die ganze Oper angucken. Und ich stand wohl wirklich die ganze Zeit vorne, bin aufgestanden, habe mich an dem Vordersitz festgekrallt und habe auf die Bühne gestarrt. Also offensichtlich war das schon relativ früh so, dass mich Musik und Inszenierung jetzt zum Beispiel bei der Oper total fasziniert hat. Und habe dann ja eben auch relativ früh angefangen mit im Kindergarten mit so Gitarre und Blockflöte, ne, was man halt da so macht. Und dann mit 6 Jahren mit klassisch Klavier und parallel aber auch mit Tanz, also mit Standard- und lateinamerikanischen Tanz. Und irgendwann kam dann der Moment, ich glaube, da war ich 12 oder 13, wo ich mich im Prinzip entscheiden musste, in welche Richtung ich gehe, ob Tanz oder Musik. Und dann habe ich eben mich für die Musik entschieden, weil beides so auf dem Niveau und der Intensität fortzuführen war einfach nicht möglich.
Und du warst dann auch im Jugendjazzorchester in Sachsen.
Genau.
Habe ich gesehen. Warum würdest du unbedingt einem Jugendlichen, einer Jugendlichen raten, da teilzunehmen?
Also für mich war ich bin damals sehr, sehr jung ins Orchester gekommen. Ich war gerade 14, als ich aufgenommen wurde in Sachsen und habe dann mit 15 schon die erste große Reise machen dürfen. Wir sind damals nach Indien gefahren und das war, glaube ich, der Startpunkt von dieser Neugier, was da draußen noch so alles passiert, außerhalb von Deutschland. Und auch eben dieser Startpunkt für diese vielen Reisen, die dann gefolgt sind, als ich dann 18 war. Und für mich war diese Erfahrung, einfach überhaupt in so einem Orchester zu spielen, Gold wert. Einfach mit Gleichgesinnten, mit auch Gleichaltrigen oder nahezu Gleichaltrigen sich austauschen zu können, überhaupt mal so eine Art von Netzwerk sich aufbauen zu können, das ist einfach total wertvoll, gerade auch in so einem frühen Stadium. Im Studium passiert das dann automatisch, aber eben vorm Studium oder eben am Anfang auch vom Studium ist das eine unfassbar tolle Erfahrung, natürlich auch musikalisch. Wir hatten immer wieder jemand Neues, der dann für die Probenphase dazugekommen ist und Musik mitgebracht hat. Und ja, also wie gesagt, die Probenphasen sowieso, die Konzerte, aber vor allen Dingen auch natürlich die Konzertreisen waren unfassbar tolle, prägende, bereichernde Erfahrung.
Hast du denn eigentlich im späteren Verlauf gemerkt, dass es irgendwie schwieriger ist, als Frau oder als Mädchen in diesen großen Orchestern Fuß zu fassen? Denn wenn man jetzt heute mal guckt, also im Bundesjazzorchester sind immer noch wesentlich weniger Frauen, obwohl Theresia Philipp da sehr viel dran arbeitet. Und man sieht unter den Jazzern weniger Jazzerinnen nach wie vor,
ja,
obwohl sich da mittlerweile einiges wandelt.
Also ich bin ja mittlerweile seit 4 Jahren leite ich selber das Berliner Jugendjazzorchester und habe auf diese Art ja auch wieder die andere Perspektive. Und im Berliner Jugendjazzorchester ist es so, dass wir tatsächlich der Frauenanteil relativ groß ist. Und was mich total glücklich macht und gleichzeitig achte ich sehr drauf, oder wir beide eigentlich als künstlerische Leitung, dass so ein Raum entsteht, wo man sich frei fühlen kann, wo man sich austauschen kann, wo wir eine Energie schaffen, dass die TeilnehmerInnen füreinander da sein können und eben alles kommuniziert werden kann und dann eben auch besprochen werden kann. Und das ist auf jeden Fall was sich glücklicherweise immer mehr ändert, wo ich aber auch merke, als ich damals mit 14, 15 irgendwie im ersten Jazzorchester war oder auch später, mit 19 war ich dann, glaube ich, im Brandenburger Jazzorchester, da habe ich mich selten getraut zu melden und gesagt, hey, ich will jetzt auch mal ein Solo spielen, sondern es war immer so dieses, ja, die anderen können das Solo spielen, ich brauche kein Solo spielen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte mich einfach melden sollen und einfach sagen können, ey, ich will jetzt auch spielen. Und vielleicht ist es dann noch nicht perfekt oder nicht so gut, aber ich darf auf jeden Fall auch die Erfahrung sammeln. Und ich glaube, dieses Zurücknehmen ist so ein bisschen das, was manchmal auch dem im Wege steht, dieser Sichtbarkeit, dass man sich einfach auch den Raum nimmt, gerade auch als Frau, und sagt, ich will auch lernen und ich traue mich jetzt auch, nach vorne zu gehen und jetzt diese Option zu ergreifen, ne? Also das ist auf jeden Fall was sich, glaube ich, mehr, ja, was jetzt besser wird, aber was natürlich auch einfach Zeit braucht, ne?
Und ich glaube, als Frau schwieriger, weil es weniger Vorbilder gibt oder weil die Erziehung so ein bisschen darauf ausgerichtet ist. Was denkst du, wo kommt das her?
Ich weiß es nicht. Auf eine Art habe ich schon das Gefühl, dass es irgendwie auch so ein Persönlichkeitsding ist, dass man vielleicht, ich will es gar nicht generalisieren, aber ich kenne zumindest viele meiner weiblichen Freundinnen, die so ein sehr fürsorgendes, so eine fürsorgende Persönlichkeit haben. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie sehr, sehr tief drin, dass dieses, man will, dass sich alle auch wohlfühlen und dann steckt man lieber selber vielleicht ein bisschen zurück oder nimmt sich selber zurück. Das könnte ich mir vorstellen, aber das trifft natürlich jetzt nicht per se immer zu. Was ich aber als großen Faktor sehe, ist auf jeden Fall Thema Vorbild und das gibt's jetzt immer mehr. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich sehr dran arbeite, einfach mit meiner Arbeit als Komponistin, als Bandleiterin, aber eben auch als Leiterin von großen Ensembles, Big Bands, Jazzorchestern und so weiter. Weil da gibt's zum Glück viele tolle Kolleginnen, aber einfach auch noch nicht so ganz so viele, wie es eigentlich geben sollte. Und dass diese Position eben auch getragen werden kann von einer Frau, wie jetzt zum Beispiel auch von Theresa, das ist super wichtig, dass das sichtbar ist und dass das Raum findet. Und trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass Qualität immer über allem steht, grundsätzlich. Also das ist meine Einstellung.
Könnte es sein, dass viele Frauen dann auch denken, ja, und wenn ich dann ein Kind bekomme, was mache ich dann, dass diese Struktur einfach noch nicht da ist? Also was würdest du sagen, wie ist es in Deutschland, wie ist es vielleicht in anderen Ländern?
Also ich habe selber keine Kinder und beschäftige mich aber natürlich auch mit dieser Frage, ja oder nein oder wann oder später oder und weiß aber von vielen Kolleginnen, dass es sehr wenig Infrastruktur gibt. Also zum Beispiel Becca Stevens hat einen kompletten Instagram-Kanal aufgebaut oder ist dabei, das aufzubauen, wo sie alleine als Mama mit einem Kind auf Tour gegangen ist.
Und sie ist Amerikanerin, ne?
Genau, sie wohnt genau in Amerika und ich glaube, der heißt Mom on the Bus oder so. Und hat da einfach mal gezeigt, also das fängt ja schon an am Flughafen, dass es keine Möglichkeiten, Räume gibt, um zu stillen, um mal in Ruhe zu sein mit dem Kind. Also diese ganzen sehr existenziellen Infrastrukturen sind da sehr wenig vorhanden. Und natürlich, gerade wenn man so komplett freischaffend ist, also ich bin ja ganz freischaffend, habe keinen anderen Verträge, außer genau Honorarverträge. Das ist schon, das überlegt man sich dann schon mehrmals, ob man sich das in Anführungsstrichen leisten darf und kann. Weil es bedeutet zwangsläufig natürlich erstmal, zumindest für ein paar Monate, komplett rauszugehen. Ne? Also gerade auch wenn man Instrument spielt, zum Beispiel ein Saxophon, ich meine, das ist körperlich dann auch einfach irgendwann nicht mehr möglich in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt. Das ist ein Thema, was zum Glück immer mehr Sichtbarkeit bekommt, wo auch immer mehr Dialog stattfindet, was ich total wichtig finde. Aber eben auch vor allen Dingen durch die Frauen, die sich trauen, das zu teilen. Ne? Weil ich kann auch total verstehen, wenn man sagt, ey, das ist so eine private Sache, das möchte ich einfach mit niemandem teilen und ich gehe da jetzt irgendwie alleine durch. Und ich glaube, auf der anderen Seite braucht es aber eben auch die Frauen, die sich stark hinstellen und sagen, hey, es ist zwar privat, aber ich finde es total wichtig, da einfach mal den Blick drauf zu werfen, was da alles noch passieren muss, damit es eben einfach ein bisschen einfacher wird, diese Möglichkeit auch eine Familie zu gründen und gleichzeitig auch nach wie vor unserem Job und unserer Leidenschaft nachzugehen.
Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, aber du siehst sehr schön aus. Ist das für dich schon mal ein Nachteil gewesen?
Keine Ahnung. Also kann schon sein. Also ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht, wo ich sag mal vorsichtig, Leute in Machtpositionen sehr klare Grenzen aufzeigen musste. Auch mit dem Wissen, dass dann eben gegebenenfalls ein großer Job nicht stattfinden wird. Aber mein Credo ist einfach, dass für mich zählt als allererstes die Qualität und das, was ich musikalisch mache. Und mir ist natürlich bewusst, dass man trotzdem als Mensch, als Persona, wie man eben aussieht, wie man auftritt, wie man sich gibt, wahrgenommen wird. Und das ist alles ein Gesamtpaket, da kann man nicht irgendwas trennen und ich will auch nichts trennen. Ich bin gerne Frau, ich ziehe mich gerne schön an und ziehe auch gerne mal Absatzschuhe an und auch das wurde tatsächlich auch schon kommentiert. Aber ich habe damit einen Weg tatsächlich von Frauen, das so nach dem Motto, naja, also warum muss man denn jetzt noch als Frau auf der Bühne Absatzschuhe anziehen? Ich bin einfach so, wie ich bin und ich mache mich gerne schick und erst recht, wenn es auf die Bühne geht und wenn dann eben jemand dagegen irgendwas zu sagen hat, dann stehe ich da irgendwie drüber.
Weil das kommt bedauerlich, dann, dass du dich mit diesen Fragen doch noch auseinandersetzen musst? Also auch zum Beispiel, dass du anderen Leuten auch Grenzen aufzeigen musst?
Ich glaube, auf eine Art ist das normal. Es ist natürlich also normal insofern, als dass man als Mensch immer, egal ob Mann, Frau oder wie auch immer man sich identifiziert, dass es irgendwann Personen gibt, die einem zu nahe treten, auf eine gewisse Art, wo man eine Grenze setzen muss. Von daher würde ich das jetzt nicht zwingend nur aufs Frausein schieben. Aber es ist natürlich schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach immer wieder auch beweisen muss, dass ich es fachlich kann und das eben auch öfter und vielleicht auch stärker und mehr beweisen muss als vielleicht jemand anders. Und zur gleichen Zeit verbittert mich das nicht, sondern ich versuche das einfach als Chance zu nehmen und zu sagen, okay, dann werde ich meine Fähigkeiten und Qualitäten auf so ein Level bringen, dass ihr wirklich nicht mehr drumherum kommt, das zu wissen, dass es einfach hier um die Qualität geht und nicht um das Frausein, ums Aussehen oder um irgendwelche anderen Themen. Ne?
Also eine ganz böse Frage, wenn jetzt Prada sich irgendwann mal bei dir melden würde und sagen würde, ey komm, wollen wir mal ein Fotoshooting machen, würdest du das mitmachen oder sagen, nee, ich mache nur Musik?
Ach, da bin ich offen, ehrlich gesagt. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann vor langer, langer Zeit, hat ein Magazin ein Feature über mich gemacht und das ist aber eben auch ein Kunst- und Modemagazin und da haben sie mich dann irgendwie auch für so eine Lancôme-Kampagne eingebunden und ich wurde eben als Künstlerin interviewt, ich glaube, da war ich, weiß ich nicht, 19, 20 und konnte sehr viel über meinen Prozess, über mich als Musikerin, als Künstlerin preisgeben. Und gleichzeitig haben die aber eben dann so eine Model-Fotos gemacht und ist doch super. Also das darf doch auch zusammengehen, also das stört mich gar nicht.
Du hast als Studentin noch ein Orchester mit 24 Leuten gegründet. Stichwort Menschen zusammenbringen. Wie viel Prozent Orga stecken hinter dem Fabia Mantel Orchester?
Also, ich würde mal salopp sagen 80%.
Boah. Das ist wirklich viel.
Ja.
Und wir haben jetzt schon in dieser Sendung gehört, dass es wirtschaftlich ein Format ist, das auf Förderung angewiesen ist. Mhm. Wie hältst du das Orchester am Leben?
Ja, das frage ich mich auch immer wieder, weil es natürlich keine einzige Strategie gibt, so ein Orchester am Leben zu halten. Wir haben in der Anfangszeit eben die Basisförderung bekommen vom Berliner Senat für insgesamt 3 Jahre. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen, erstmal wirklich so eine Art Grundstock und Repertoire aufzubauen. Da konnten wir auch mehr Konzerte spielen als heutzutage. Und seit einigen Jahren habe ich eben keine Förderung für das Orchester bekommen und
trotz des Deutschen Jazzpreises, ja? Ihr habt den Deutschen Jazzpreis gewonnen und trotzdem ist euch die Förderung dann gestrichen worden.
Ja. Genau. Ja, und da kommt man ganz schnell an diesen Punkt, wo man merkt, also aus eigenen Mitteln kann ich es absolut nicht finanzieren. Dafür ist es viel zu groß, es ist viel, viel zu viele Leute. Und natürlich auch als Bandleiterin sehe ich mich in der Verantwortung, allen ein faires Honorar zu zahlen. Und eben nicht auf dieses, hey, wir haben es doch alle so lieb und lass mal ein bisschen Musik machen und vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Kohle raus. Sondern es ist ein professionelles Projekt und ich möchte es auch als solches nach außen tragen. Und das bedeutet eben auch, dass alle bezahlt werden. Und inklusive Proben, inklusive ne, diese ganzen Extras und Tage, die dann mit zum Beispiel einem Konzert anhergehen. Für die Albumproduktion tatsächlich hatten wir eine Förderung, deshalb konnten wir das auch überhaupt machen, also Inside. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn wir live spielen, können wir nur dann spielen, wenn die Veranstalter, und in dem Falle sind es dann meistens große Festivals, auch in der Lage sind, das Orchester zu bezahlen.
Habt ihr jetzt schon Mucken für 2026?
Nein. Genau aus diesem Grund. Also der Idealfall wäre natürlich irgendwie jemanden zu finden, der sagt, boah, diese Musik und diese Art des Konzepts finde ich so wertvoll und so fördernswert, ob das eben ein Privatsponsor oder ein öffentlicher Sponsor wäre. Das möchten wir unterstützen und eben nicht nur unterstützen für ein Jahr, sondern für eine längere Zeit. Das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen schwierig, also eigentlich das Schwierigste in den Förderstrukturen in Deutschland, dass die Förderung natürlich immer für das jeweilige Haushaltsjahr gelten und dann bekommt dann am Anfang des Jahres Bescheid, ihr werdet gefördert, idealerweise, und habt es bis zum Ende des Jahres auszugeben. Und in dieser Art kann man also für so ein großes Ensemble, kann man zwar Konzerte buchen, aber nicht die Konzerte, die, glaube ich, die Sichtbarkeit des Ensembles erhöhen sollten. Und es ist dann mehr so, naja, man bookt halt so ein paar Gigs, ne? Aber man kann eben nicht diese langfristigen großen Konzerte oder Touren buchen. Das braucht einfach mehr als ein Jahr Vorlauf. Das ist einfach die Realität.
Du sagtest eingangs in dem Gespräch, dass Gott sei Dank in diesem Jahr noch so viele tolle Projekte auf dich warten. Was steht denn 2026 für dich so an?
Also das, worauf ich mich total freue, im April habe ich mein Debüt in Spanien, mein Orchesterdebüt in Spanien mit dem sogenannten Orchestra Sonica. Das ist ein neues freischaffendes Ensemble, was sich gegründet hat, letztes Jahr auch, ja, inspiriert vom Metropol Orchester, die eben gesagt haben, hey, wir wollen in Spanien sowas wie das Metropol Orchester langfristig etablieren und wir fangen es einfach mal an. Und es ist einfach zusammen
fördert?
Teilweise, ja. Aber auch da haben sich natürlich jetzt Momente eingestellt. Also ich bin da natürlich nicht involviert in diese ganze Organisation und Finanzierung, deshalb weiß ich, dass es nur so aus zweiter Hand, aber auch die müssen tatsächlich kämpfen, ne, und schauen, wie sie es hinkriegen. Und dann gibt es natürlich zweimal im Jahr die Probenphase mit dem Berliner Jugendjazzorchester. Und dann freue ich mich ganz sehr, werden jetzt die Videos veröffentlicht von der Produktion, die ich gemacht habe, der WDR Big Band, letzten November. Da haben wir 5 Stücke insgesamt aufgenommen, also Audio und Video. Und 2 komplett neue Stücke, 1 Arrangement und 2 Stücke, die ich umarrangiert habe von dem Album Inside. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf.
Da steht also auf jeden Fall auch schon mal einiges an mit dem großen Besteck, was wir bisher noch ausgelassen haben. Du spielst ja seit einigen Jahren auch bei den Touren von Nina Tschuber mit. Was hat das für dich für eine Bedeutung und kommt das dieses Jahr auch nochmal?
Ja, das kommt tatsächlich diesen Sommer wieder. Also Nina tourt im Prinzip den ganzen Sommer über. Eine Stadiontour und Wuhlheide in Berlin und andere coole Orte. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, muss ich sagen. Also es ist natürlich was ganz anderes als das, was ich sonst mache. Aber ich genieße es, mich einfach mal in so ein fahrendes Boot reinzusetzen und eben nicht vorne dran zu stehen und das Boot zu ziehen, sondern einfach tatsächlich so ein bisschen laid back dabei zu sein. Und wir sind ja nicht nur oft nicht nur als Saxophonistin, sondern eben machen auch so ein paar choreografische Sachen und teilweise auch eine Tanzeinlage. Zumindest war es letztes Jahr so. Und von daher ist es auf jeden Fall so ein bisschen, schließt sich da der Kreis bei mir wieder zu meiner ganz früheren Tanzausbildung. Und ich genieße es, dass auch das möglich ist und das bockt und die Musik ist cool. Und
Fabia Mantel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Gedanken und dass wir mal so ein bisschen in dein Leben reingucken konnten. Und ich wünsche dir toi, toi, toi und alles, alles Gute für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre, dass du es irgendwie schaffen wirst, diese großen Ensembles weiter am Leben zu halten, weil das eine ganz, ganz wertvolle Musik ist, die auf keinen Fall aussterben darf. Insofern danke dafür, dass du das machst.
Dankeschön. Das ist sehr schön zu hören. Danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.